das ist der ICF Basel Podcast.
Guten Abend miteinander, danke schön vielmals. Ich glaube, ich renne offene Tür ein, wenn ich da die Ansagen gehört habe vom Manuel. Nachher sehe ich, wie fest ihr eigentlich unterwegs sind. Mit dem, dass ihr eben die Brücke baut zwischen Basel, zwischen der vielleicht reichsten oder einer der reichsten Städte von dieser Welt und den Elendsvierteln dort in Manila zum Beispiel oder in Afrika oder auch mit den Fremden und Schwachen, die hier unter uns in Basel leben. Und ich finde, für mich selber ist das eigentlich wie ein Machtzeichen oder ein Wunder. Wenn junge Menschen von euch, und das sehe ich über die letzten 3 Jahre ganz deutlich, wenn junge Menschen wirklich anfangen, Zeit und ein Stück von ihrem Leben, ihr Geld einsetzen und ihre Talente, um gerade auch den Schwachen zu begegnen und ihnen gut zu tun, dann ist das wirklich ein Zug gegen den Strom. Das ist nicht unbedingt Karriere, das ist etwas anderes. Und das bewegt mich sehr. Die Verbundenheit eigentlich mit euch als Kirche sehe ich auch da drin, dass wir die Musik für das Video, das war so ein Clip, der aus einem 45-minütigen DVD rausgeschnitten ist, wo man da hinten für 5 Franken mitnehmen kann. Ein Film, ein neuer Film über die Arbeit. Und die ganze Musik drin, 45 Minuten lang, ist von euch kreiert worden und gegeben worden. Und auch, was auch toll ist, über die letzten 3 Jahre, wir machen ja immer so kleine Einsätze, 3-wöchige Einsätze im Sommer, und jedes Mal sind Leute von euch dabei, wo da einfach 5-mal sich treffen und sich aufmachen und ein paar Tage im Slum leben, also wirklich mit dem ganzen Schmutz und Elend eigentlich dort, Tag und Nacht verbringen mit diesen jungen und auch alten Menschen, mit diesen Familien. Und das ist mit Risiko behaftet und das kostet Geld und etwa 5 Meetings im Jahr, wo man sich vorbereitet auf das. Und ich finde es auch genial, ich habe jetzt gerade entdeckt in dieser Zeitschrift von euch, One Up, wo man dahinter auch mitnehmen kann, da ist das Interview von Patrick Indlighofer drin, wo ja in London noch ein bisschen Englisch aufpoliert und dann für eine längere Zeit, vielleicht mehrere Jahre in Manila will mitleben als Slum-Arbeiter dort mit dieser Gruppe Servants und Onesimo. Also ganz eine tolle Verbindung mit euch. Und ganz genial ist, dass wir heute oben 2 junge Leute von euch hier haben, die ich kurz interviewen darf, die jetzt gerade zurückgekommen sind. Also vor ein paar Tagen sind die zurückgekommen aus der Manila von einem solchen Einsatz, wo sie mit den Armen zusammengelebt haben. Und ich darf sie bitten, vielleicht gerade kurz jetzt auf die Bühne zu kommen und wir können vielleicht auch kurz klatschen, weil es ist genial, dass sie da jetzt mitwirken. Vielleicht könnt ihr euch kurz mit Namen vorstellen und was ihr zu Basel macht. Nicht alle kennen euch wahrscheinlich, oder? Ja.
Ich bin Ilana und ich studiere soziale Arbeit. Genau.
Ich bin der Raffi, habe gerade mein Studium in visueller Kommunikation abgeschlossen. Bin also Grafikdesigner.
Dankeschön. Ich habe eigentlich 2 Fragen, die ich jetzt euch stelle, und vielleicht kannst du, Ilana, gerade anfangen mit dem. Was gibt es denn ein Erlebnis oder eine Begebenheit, die ihr in ein paar Sätzen könnt zusammenfassen? Und die zweite Frage ist, was würdet ihr so als erstes, was kommt euch in den ersten Sinn, wo ihr mitnehmt in den Alltag hier in der Schweiz, Lektionen gelernt habt oder irgendetwas, was euch wichtig geworden ist?
Ja, also eine Situation, die mich mega beeindruckt hat, ist, in der ersten Woche bin ich in einer Slumkirche mit 4 Boys und 4 Girls. Und der eine von den Boys hat 2 so Fußketteli angehabt. Und dann habe ich so gesagt, mega coole Fußketteli, die sind voll schön. Und er so, do you like it? Und ich so, jo, sonst würde ich das nicht sagen. Und er so, okay, zieht es ab und zieht es mir an. Und ich denke so, wow, du musst mir nicht schenken, was ich schön finde, aber danke. Dann ist der Nächste gekommen und hat den Umfang von meinem Arm gemessen mit einem Bändeli. Ist wieder verschwunden und eine halbe Stunde später wieder zurückgekommen und hat mir das Arm selber gemachte Armkettchen angezogen. Und ich bin einfach so beschenkt worden. Ich bin wirklich die letzten 3 Wochen einfach so fest beschenkt worden. Und ich habe gedacht, wow, ich kann das gar nicht fassen. Und dann habe ich zuerst ein bisschen Mühe gehabt, das alles anzunehmen. Und dann, bis Jesus gesagt hat, Ilana, sei einfach eine gute Empfängerin von Geschenken. Weil genau das, oder um genau das geht es auch in der Beziehung zu mir. Einfach meine Geschenke annehmen. Und ich, okay, ist gut. Ich probiere jetzt ab sofort einfach eine gute Empfängerin von Geschenken zu sein. Und das andere, was ich mega mitnehme, ist, ich habe so fest von diesen Menschen gelernt, wie sie den Blick auf das haben, was sie haben, und nicht auf das, was sie nicht haben. Sie sehen so fest, was sie haben, und sind mega dankbar dafür und mega zufrieden und sehen all das, was sie nicht haben, sehen sie gar nicht. Und da können wir, oder kann ich mit dem westlichen Denken mega viel davon lernen und einfach ab sofort nur noch das sehen, was ich habe und nicht das, was ich nicht habe.
Dankeschön, ihr Raffi.
Ja, ich erzähle eine kurze Geschichte, die für mich so den unvorhersehbaren Alltag beschreibt, den man dort erlebt, wenn man in so einer Slum-Hütte wohnt. Ich bin am einen Tag mit meinem Slum-Gastbruder und seinen 5 Kollegen unterwegs gewesen, und alle 5 Minuten haben sie eine neue Idee gemacht, alles könnte machen. Und plötzlich sind sie so zu mir gekommen und haben mich gefragt, hey Raffi, hast du schon mal ein Squack-Quack gehabt? Und ich so, nein, was ist das genau? Und sie, ja, das ist ein, so wie ein Balut, aber ein bisschen länger. Jetzt, für die, die nicht wissen, was ein Balut ist, das ist so eine philippinische Spezialität. Das ist ein Entenei, das angebrütet ist, wo sie dann kochen. Und man isst dann quasi so ein junges Entenembryo. Und das haben sie mir also auftischen, aber nicht genau das, sondern das, was schon ein bisschen länger quasi gebrütet worden ist. Und ich so, okay. Ich weiss jetzt nicht, ob ich für das bereit bin, aber jetzt bin ich halt da und schauen wir mal. Jedenfalls gehen sie dann zu so einem Laden, kommen zurück, lachen natürlich mega, wie eigentlich immer. Sie lachen ständig, ist mega cool. Und legen mir dann so nicht 1, sondern 5 so vor mich an. Und ich schaue die so an und es ist so, es geht aus wie ein frittiertes Bibeli. Und ich merke so, jetzt ist der Moment da. Ich schaue so an, es schaut mich so und ich so... Ja, jetzt oder nie, so, die Jungs lachen mega, ich bin's drin, und ich merke, okay, es ist gar nicht das, was ich gedacht habe, sondern es ist einfach ein frittiertes Ei, sie haben mich also so ein bisschen probiert reinzulegen, und für mich beschreibt das mega so, wie man einfach zum Teil seine Kontrolle dort, also, ich meine, dort hat man überhaupt keine Kontrolle über seinen Alltag, und in dem lernt man mega Vertrauen, was ich glaube, so im Schweizer Bünzli-Leben, für mich vor allem, ist das cool gewesen, das so erleben. Und die zweite Frage, ich glaube, das, was ich am meisten so auch so mitnehme, ist jetzt so das, was sie auch ein bisschen aufgezählt hat, das beschenkt werden, weil, ist eigentlich noch lustig, oder? Ich so als Schweizer, also einer der reichsten Länder der Welt, gehe dort an, und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier irgendwie zum denen etwas geben, aber hey, in diesem Alltag, du wirst wirklich die ganze Zeit beschenkt, du bekommst ihres beste Essen, sie geben der Gastfreundschaft, wie man das sich da gar nicht vorstellen kann. Und am Schluss hat mein Gastvater mir sogar noch seine Lieblingshose gegeben. Und ich glaube, da habe ich wirklich wie neu gelernt, wie das ist eigentlich mit Gott, der uns einfach beschenken will. Und alles, was wir im ersten Moment machen können, ist nicht irgendwie etwas leisten, sondern wir können das einfach annehmen und ihm danken dafür. Und das habe ich an einem unerwarteten Ort ganz neu dafür erleben.
Super, danke schon vielmals. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen ergänzen. Wenn man dort mit diesen Menschen in ein Slum geht und mit ihnen praktisch ein bisschen Zeit, also nicht nur Zeit verbringt, sondern mehrere Tage lebt, ist das für sie eine unglaubliche Wertschätzung, die ihnen entgegenkommt. Weil, wie sie gehen dort gar nicht in die Viertlinie, die laufen nicht einmal dort durch. Und da kommen junge Leute aus einer reichen Welt und teilen Zeit mit ihnen. Und das empfinden sie als unglaubliche Wertschätzung. Und darum ist es auch eine gegenseitige Geschichte. Also, da ist wirklich, da entsteht Beziehung und Freundschaft. Ne? Danke vielmals, dass wir da sind, erzählen. Das ist genial. Wir haben jetzt, wir, ja, danke schön. Wir lesen jetzt miteinander eine Geschichte. Das heisst, Dilana liest sie uns vor. Wir können da mitlesen, wo uns richtet wird, wie Jesus eben die Welten zusammenbringt. Von einem, der wohlhabend ist und von einer, der verachtet wird in der Stadt. Und ich finde, das ist eine ganz coole Geschichte, die uns wirklich viel mitgeben kann. Im Lukas 7.
Genau. Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
Dankeschön vielmals. Ich glaube, die Geschichte kann man eigentlich überschreiben mit Jesus baut eine Brücke zu den Menschen, die sonst vergessen sind, kein Gesicht und keine Stimme haben. Und mir ist dann ein Beispiel in den Sinn gekommen, das ich gerade jetzt am Freitag erlebt habe. Und zwar die Gruppe, die jetzt hier geleitet worden ist, übrigens vom Davide, auch von eurer Kirche, die hier in Manila war, die haben einen Coach gehabt, von einem erfahrenen Slumworker, Christian Auer. Und der Christian Auer, das ist ein Epidemiologe, der beim Tropeninstitut arbeitet eigentlich, aber immer wieder auch seine Zeit gibt, um so junge Leute zu begleiten im Slum. Und er hat viele Jahre selber im Slum gelebt, kennt die Sprache und kennt die Kultur. Jetzt sein Vater, das ist doch Felix Auer. Der ist 20 Jahre im Parlament gesessen als Nationalrat und ist eigentlich sehr ein bekannter Politiker und Wirtschaftsmann gewesen. Und der ist genau in der Zeit, wo jetzt das Team dort war, gestorben. Und der Christian Auer hat das natürlich mitbekommen, ist nicht in der Schweiz gewesen, sondern eben hat er David Edo ein bisschen gecoacht, wie er das Team geleitet hat. Und am Freitag ist dann schliesslich Beerdigung gewesen vom Felix, auch vom Vater. Das ist der Bottom gewesen, reformierte Kirche. Ich bin natürlich auch gegangen, um meinem Freund zur Seite zu stehen. Und dort hat dann die Pfarrerin so das Leben zusammengefasst von dem bekannten Felix Auer. Und man muss sich vorstellen, da sitzt da die ganze, also, wahnsinnig viel richtig ehrfurchtseinflößende Herren und Damen aus der Politik und aus der Wirtschaft, die da der letzte Respekt zollen. Neben mir zum Beispiel ist einer angesessen, wo mir irgendwie bekannt vorgekommen ist, und hat sich vorgestellt, dass Eddie Belser, ich habe ihn später gegoogelt und gemerkt, dass der Nationalrat war und Ständerat und Chef von der Schweizer Nationalbank und so weiter, einfach neben mir. Und also das sind wirklich die Menschen gewesen, die Erfolg haben im Leben oder hatten. Und dann sagt die Pfarrerin im Gespräch mit der Frau, mit der Trudi, mit der Trutsche, sie hat mal ihren Mann gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Was ist das Wichtigste im Leben? Und der Felix, ganz trocken, hat nur ein Wort gesagt. Er hat gesagt, Erfolg. Dann hat er aber noch gesagt, Erfolg bedeutet für mich auch das, wenn ich dich glücklich machen kann. Und dann, am Schluss von dem ganzen Gottesdienst, von der Abdankung, kommt der Christian Auer führen auf Kanzle. Und das hat mich dann unglaublich bewegt. Er hat dann kurz gesagt, was er für ein guter Vater war, dass er, obwohl er total nicht die Sache mit Slum und dort leben und Mission und Glauben, hat er nicht nachvollziehen können. Aber hat seinen Sohn trotzdem total freigestellt und ihn unterstützt sogar schlussendlich. Und hat auch gesagt, was er für ein guter Vater war. Und hat aber dann ganz neu nochmal definiert, was für ihn Erfolg bedeutet. Und er hat gesagt, als ich gehört habe vom Tod von meinem Vater, bin ich in den Philippinen gesehen. Und ich mag mich erinnern an eine Hütte, wo ich da gesehen bin. Das ist 3 auf 5 Meter und dort ist eine Mutter drinnen mit 5 Kindern. Und 6 im Bauch, die sollte lebendig auf die Welt kommen, wenn es gut geht, nächste Woche. Und das Hütte wird immer überschwemmt, wenn es regnet. Also sie stehen immer im Wasser, sobald es ein bisschen feucht wird. Und der Mann, darum hat er sie kennt, er als Tuberkulose-Spezialist, er hat Tuberkulose. Und hat das so erzählt und gesagt, wenn wir diesen Menschen unsere Achtung und unsere Wertschätzung bringen und ihnen helfen, dann haben wir den Erfolg, der wirklich Bestand hat. Das ist das, was Jesus von Nazareth gesagt hat, was einmal zählt am Schluss. Das, was ihr einem von den geringsten Brüdern tun habt, das haben wir mir tun. Und dann erwähnt er noch kurz die Grosskinder und Kinder und seine eigenen Kinder und zählt die Namen auf und kommt bei Manuel an. Und wenn er Manuel sagt, springt sie jüngste Bub führen. Und das ist so ein Bub mit Down-Syndrom. Ein totaler Engel, der immer strahlt, ein fröhliches Kind. Sogenannt behindertes Kind. Mit mongoloiden Gesichtszügen. Und springt auf. Und er nimmt sie in die Hand und zeigt einfach. Und man sieht irgendwie der Gott mit uns. Der Bub, der auch seinen Platz hat bei uns. Und das ist mir einfach so richtig eingefahren. Aber jetzt zurück zu unserem Text. Also, wir fangen mal an mit dem Text, genau. Es fängt ja an mit einem Pharisäer. Und wenn wir das Wort Pharisäer hören, dann denken wir natürlich sofort, oder kommen so Assoziationen von einem Schimpfwort. Das ist so ein hinterhältiger Heuchler. Einer, der so tut, als wäre er etwas und eigentlich nichts dabei ist. Aber ich muss sagen, ich habe den Text mit einem Roger, ein Freund von mir, Roger heisst er, ein Linguist, nochmal richtig studiert, bin zweimal zu ihm. Der liest seit 40 Jahren den Text in Griechisch und in Hebräisch. Also nicht nur der Text, die ganze Bibel eigentlich, seit 40 Jahren. Sehr ein eindrücklicher Mann. Wohnt in der Thomaskirche, in der Sigristenwohnung. Man kann ihn besuchen, wenn wir mal einen Bibeltext genau anschauen. Und er hat mir geholfen, auch den Input ein bisschen vorzubereiten. Und er hat mir gesagt, ein Pharisäer zur Zeit von Jesus, das ist nicht einfach, das ist kein hinterhältiger Heuchler gewesen, sondern das ist eigentlich ein Mann gewesen, ein Mann von einer Laienbewegung, ein frommer Jod in der Zeit von Jesus, vielleicht vergleichbar mit gläubigen Menschen heute, die in einer Freikirche daheim sind meistens, wenn man dort noch die Bibel ernst nimmt, wenn man sie dort noch predigt, wenn man dort versucht, das auch umzusetzen ins Leben. Sie haben dort aus aller Zeit auch wollen, dass die ganz gewöhnliche Frau und Mann von der Strasse wirklich das auch lebt, was in der Tora steht. Und das ist ihnen ein grosses Anliegen gewesen. Und das nicht als Selbstzweck, sondern sie haben geglaubt, wenn man das Gesetz minutiös erfüllt, dass man denen Teil beiträgt an der Lösung der Welt. Und die Pharisäer sind zum Beispiel auch verpflichtet gewesen, an ihrem Tisch, wenn sie essen, immer einen Platz frei zu haben für einen Bettler, der dann auch essen darf mit ihnen. Also das ist halt alles, was zu diesen Menschen, zu diesen frommen Menschen gehört. Es gibt Theologen, die sagen, dass Jesus selber eigentlich auch zu dieser Bewegung, wahrscheinlich zu dieser Bewegung der Pharisäer gehört hat und gerade darum mit ihnen immer wieder so ins Gericht gegangen ist. Jesus hat ganz viele Glaubensansichten geteilt mit ihnen. Zum Beispiel der Glaube an die Auferstehung oder auch die ganze Geschichte mit Ehe und Ehescheidung. Und auch Dare, Rabuni, Meister, das ist so etwas gewesen, typisch für die pharisäische Tradition, also er ist dort drin gestanden. Jetzt hat der Pharisäer Jesus zum Essen eingeladen. Man muss sich fragen, warum denn eigentlich? Was ist das Motiv von dem Pharisäer? Jesus hat zu dieser Zeit so richtig grosse Machttaten vollbracht und er hat tolle Schriftauslegungen gemacht. Und ich glaube, er ist wirklich so ein bisschen wie ein Medienstar gewesen zu dieser Zeit. Also ein VIP. Und ich glaube, er hat sich gut gemacht, so einen Gast zu haben am Tisch. Und ich glaube, das könnte zum Beispiel so eine Motivation sein. Aber vielleicht hat der Pharisäer auch zu dieser Elite gehört in Jerusalem, wo immer wieder darauf ausgesehen ist, herauszufinden, wer ist vielleicht der Messias, der jetzt kommt? Weil es ist eine grosse Messias-Erwartung da gewesen. Man muss sich vorstellen, römisch Reich, Besetzungsmacht, Demütigung für das Volk Israel und auch für die Juden dort. Und sie haben geglaubt, dass jetzt die Zeit da ist, wo der Messias, der Erlöser kommt. Und wahrscheinlich hat er müssen auschecken, ist das wirklich der Messias? Wer ist der Jesus? Und ich glaube, das ist auch die Frage heute oben wieder ganz neu für uns. Wer ist eigentlich Jesus für mich? Ist er einfach ein gutes Vorbild oder Ist er ein Verführer vielleicht, der mich auf falsche Wege bringt? Oder ist er wirklich der, der uns zeigt, wie Gott ist? Unser Erlöser, der uns den Weg zeigt? Unser Leben in Ordnung bringt, uns befreit? Also, der Pharisäer in unserer Geschichte hat wahrscheinlich nicht geahnt, was so passiert, wenn er Jesus, wenn er die Nähe von Jesus sucht. Die unmittelbare Nähe. Weil der Skandal hat ziemlich bald angefangen. Kaum sind sie dort gesessen, am Tisch, reich deckt, gespannt auf ein tolles Streitgespräch mit dem VIP. Da ist eine ganz berüchtigte Gestalt reingekommen. In den sauberen, rituell gereinigten Raum. Eine stadtbekannte Hure. Eine Sexarbeiterin. Und sie ist nicht einfach nur reingekommen, sondern sie hat einen richtigen Skandal gemacht eigentlich. Sie ist gekommen, hat sich niedergeworfen, hat laut geheult, heisst es im Text. Sie hat angefangen zu heulen, sie hat mit ihren Tränen fies angefangen zu waschen von Jesus und hat fies angefangen zu küssen. Und nicht aufgehört zu küssen, wenn ich mir vorstellen, die intime Handlung dort. Und Jesus hat sich das einfach gefallen lassen. Wahnsinnig. Was ist da passiert? Um Himmels Willen, was für eine unabbrochte, peinliche, falsche Handlung. Am falschen Ort, zur falschen Zeit. Und Jesus hat alles über sich ergehen lassen. Der Pharisäer hat Jesus eingeladen, aber mit ihm ist auch die Sünderin am Tisch gekommen. Und das ist so die erste Lektion, die wir heute Abend mit in die Woche in unser Leben mitnehmen. Wenn wir die Nähe von Jesus suchen, dann begeben wir uns zwangsläufig auch in die Nähe von schwachen Menschen. Von Gebrechlichen, von Fremden, von Menschen, die vielleicht als Versager gelten in der Gesellschaft. Jesus zieht die Menschen an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber bin auch ein Nachfolger von Jesus, weil ich das brauche, weil ich ein Versager bin. Ich brauche ihn. Und das überraschende Geschenk von seiner Vergebung, das brauche ich jeden Tag. Und das gibt mir eigentlich die Kraft, die mich wieder erfüllt und mir Freude schenkt, auch zu anderen Menschen gehen und sie auch lieb zu haben. Und das macht glücklich. Umgekehrt, wenn du meinst, in der Nähe von Jesus zu sein, aber es dir nicht gelingt, liebevolle Beziehungen mit schwachen Menschen aufzunehmen, ist es vielleicht möglich, dass du in einer frommen Scheinwelt lebst, weit entfernt von dem Jesus, wo wir in der Bibel kennenlernen und uns begegnet. Peinlich das Drama im Haus. Was soll's, denkt der Pharisäer. Der Messias-Contest hat Jesus nicht bestanden. Der ist durchgefallen. Es heisst klar im Text, wenn Jesus der gesuchte Messias wäre, heißt, wenn dieser ein Prophet, das ist ein göttlicher Seher, die erste Voraussetzung für einen Messias, dann würde er wissen, wer diese Frau ist und sich nicht von ihr berühren lassen. Also berühren war ja noch gegangen, küssen lassen. Was der Pharisäer nicht weiß, ist, dass Jesus selber jeden Gedanken kennt von dem Pharisäer. Und gleichzeitig kennt er auch das kaputte Leben von dieser Frau, von dieser Sexarbeiterin. Er kennt die Not von dieser Frau. Und jetzt passiert etwas ganz Spezielles. Zum ersten Mal in der Geschichte hören wir den Namen von dem Pharisäer. Er sagt Simon. Simon. Und ich glaube, Simon heisst eigentlich der Hörende. Der Simon, der soll vom Hörenden zum Sehenden werden. Er hört seinen Namen und er spürt, dass Jesus ihn lieb hat. Ich glaube, das ist etwas, wo ich kann mir vorstellen, wie Jesus den Namen gesagt hat vom Simon. So richtig, du gehörst eigentlich mehr, ich habe dich gern, hab keine Angst. Und jetzt gibt er ihm eine kleine Chance, auch ein bisschen aus dieser peinlichen Situation rauszukommen, von dem Gastmahl, wo alles schief läuft. Und er erzählt ihm eine kleine Geschichte. Zwei haben Schulden bei einem Geldverleiher. Ein viel, ein wenig. Sie können nicht zahlen und der Geldverleiher vergibt, er lässt die Schuld, weil sie nicht zahlen können. Wer von diesen zwei, die Schulden gehabt haben, liebt den Geldverleiher mehr? Der, der viel Schulden gehabt hat oder der, der wenig? Und der Simon sagt natürlich, ja, ich nehme an, dem, der mehr Schulden erlassen worden sind. Und Jesus sagt, bestanden, du hast richtig geantwortet. Er gibt ihm irgendwie den Respekt und die Wertschätzung. Und dann kommt eigentlich für mich der Höhepunkt von dieser Geschichte, so wie jetzt der Climax. Er wendet sich jetzt im Vers 44, wendet sich Jesus dieser Frau zu. Er schaut zu ihr, die dort liegt, und heult. Und gleichzeitig redet er zum Simon. Er sagt, Simon, er baut also irgendwie die Brücke zwischen der Sünderin und dem frommen Mann. Und sagt, Simon, siehst du diese Frau? Der Simon hat sich gar nicht richtig getraut, anzuschauen. Er hat ja nur die Sexarbeiter gesehen. Er hat nicht gesehen, dass es eine Frau ist, ein Mensch mit einer Not. Siehst du, und das Wort sehen hier, das ist das griechische Wort plebei. Das ist eigentlich ein Wort, das gebraucht wird für geistliches, tiefer sehen, als nur das, was vor Augen ist. Ich meine, man muss sich vorstellen, der Simon, der hat ja wahrscheinlich gut gesehen, nehmen wir mal an. Der hat keine Brille gebraucht, wahrscheinlich, wenn es eine gegeben hat. Aber der Simon hat sein Leben lang damit verbracht, den Messias zu suchen. Und da steht er vor ihm und er erkennt ihn nicht. Was für eine Tragödie. Das Plebei, das fehlt ihm. Und das brauchen wir. Siehst du diese Frau? Die Frau, die in dieser Freude über Vergebung und dieser Liebe, die sie spürt von dem Jesus, alles vergisst, alle Anstandsregeln, und alles, was sich gehört und eigentlich alles das macht, was Simon eigentlich vergessen hat, gar nicht dran gedacht hat. Ein frisches Fußbad für jeden Gast hat Jesus nicht bekommen. Ein freundschaftlicher Willkommenskuss hat er nicht bekommen. Und Salbung zum zeigen, dass er der Messias ist, der Gesalbte. Auch das hat Jesus, hat die Frau gemacht, indem sie, das heisst im Text, mit dem Öl die Füße geölt hat. Alles das hat der Simon vergessen. Die zweite Lektion ist klar. Jesus liebt beide. Der fromme Sünder, der Simon, und die offensichtlichen Sünder. Und bringt sie zusammen. Er bringt sie zusammen, zum Beispiel an dieser Mahlzeit. Und die dritte Lektion können wir auch gerade mitnehmen in die Woche. Nicht viele Worte und Anständigkeit und Askese oder das richtige Glaubensbekenntnis ist entscheidend, sondern praktisch liebevolles Handeln. Wie die Sünderin in dieser Geschichte. Das ist der Erfüllung vom ganzen Gesetz. Kein einziges Wort. Haben Sie gemerkt, dass die Frau, die Dame, die unfromme Dame, sagt kein einziges Wort in dieser Geschichte. Alles, was sie tut, ist liebevolles Handeln. Und die Frau, die hat es geschnallt. Das liebevolle Handeln, das fehlt dem frommen Simon. Er denkt und redet viel, aber er liebt wenig. Also nicht Orthodoxie, nicht Strenggläubigkeit, sondern man kann dann vielleicht sagen Orthopraxie. Eine Liebe zum Handeln, zum die Liebe umsetzen. Nicht einfach nur ein philosophisches Konzept, sondern noch etwas, wo man kann greifen mit der Hand. Etwas, wo greifbar ist. Das ist die Erfüllung vom ganzen Gesetz. Wir kennen alle das Evangelium oder viele von uns. Und da heisst es ja, die Erfüllung vom ganzen Gebot, von allen Geboten ist, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. Und dass du dich selber liebst und der Nächste. Und das Beispiel haben wir auch gerade, oder? Ich meine, ihr kennt alle, oder die meisten von euch, das Geschichte von dem Samariter. Der Samariter gilt als Ungläubige für die Juden. Aber er ist gesehen, wo der Verletzte gesehen hat am Strassenrand. Und nicht der fromme Mann, der Levit, der zum Tempel rennt, den Gottesdienst oder den Hauskreis. Und da am Strassenrand übersieht. Oder die wahnsinnige Geschichte im Lukas 4, wo Jesus so knapp einer Lynchjustiz entgeht. Und zwar erwähnt er dort, in der Synagoge von Nazareth, dass die Sidoniterin, eine Ausländerin mit einem anderen Glauben als die Juden hatten, dass die mehr Glauben hatte als die Juden und darum Gott erlebt hat. Oder der Syrer, der Naaman, erwähnt er auch noch gerade im gleichen Satz. Der hat einen Heiligen erlebt, weil er einen Glauben hatte, der stärker und grösser war als in Israel. Und dann haben sie ihn gerade umbringen, nachdem er sie so verletzt hat und so bloßgestellt hat. Also das gilt für uns, für dich und mich heute oben. Jesus ist der Messias. Er ist der Erlöser. Und wenn ich das erkenne, dann ist das eine unglaubliche Kraft, die sich freisetzt in meinem Leben. Und dann möchte ich auch Gemeinschaft pflegen mit Menschen, die das auch erlebt haben. Aber dann kommt noch ein anderer Schritt, und das ist mindestens entscheidend, dass ich eine Haltung bekomme, die eine praktische Auswirkung hat. Das stellt dann unser Christsein wirklich auf den Kopf. Also wir sind kein bisschen besser. Das möchte ich auch noch irgendwie uns mitgeben. Wir sind kein bisschen besser als andere Menschen. Von Gott zählt schon die kleinste Nachlässigkeit für Achtsamkeit oder Nächstenliebe eigentlich als Sünde. Und das kennen wir alle in unserem Leben. Also von Gottes Maßstab sind wir kein bisschen besser als die Sexarbeiter. Kein bisschen besser als der Alkoholiker von nebenan oder der Knastbruder. Eigentlich verbindet uns unsere mangelnde Heiligkeit mit allen Menschen von dieser Welt. Unser Versagen. Das verbindet uns mit allen Menschen. Und was uns auch mit allen Menschen verbindet, das ist die bedingungslose Vaterliebe von dem Gott. Zu jedem Menschen dieser Welt. Das finde ich überwältigend. Seine Gnade und seine Wertschätzung, das verbindet uns mit allen. Und um diese Einsicht möchte ich auch beten. Wir müssen wissen, dass Einhalten von Regeln und ein anständiges Leben, das ist ja nicht falsch. Aber wenn die Regeln und Anständigkeit zum Eigentlichen werden, zum Inhalt in unserem Leben, dann brauchen wir Gott nicht mehr als unseren Retter. Brauchen wir nicht mehr. Wir setzen den Gott praktisch so ein bisschen auf die Zuschauerbank, damit er unserem frommen Leben zujubeln kann, applaudieren kann. Und das kann es ja nicht sein. Wenn wir aber alle Regeln, oder wenn wir anstelle von den Regeln und von deren Anständigkeit Jesus selber setzen, Jesus, wo uns vorausgeht und uns vielleicht an einen Ort führt, wo wir nicht würden hingehen, dann wird unser Leben sehr spannend und bedeutungsvoll. Und er wird uns zu Menschen führen, in Situationen führen, zu Menschen führen, in Situationen, die uns überfordern. Aber genau das bringt uns dann in die Abhängigkeit hinein von Gott. Und hilft uns in dieser Liebe, in dieser Beziehung zu ihm zu bleiben. Hilft uns nicht überheblich zu werden. Und das wünsche ich uns, wünsche ich mir und wünsche ich dir in unserem Leben. Und ich möchte auch für das beten jetzt, zum Schluss. Vater, danke schön, dass du da bist. Danke schön, dass du uns so ein nahen Gott bist, in Jesus. Und dass du uns versprochen hast, mit uns zu gehen, jeden Tag, bis ans Ende dieser Zeit. Und dass wir nicht allein sind, sondern dass du uns wirklich bei Namen kennst und uns lieb hast. Unendlich lieb hast. Aber nicht nur uns, sondern jeden Einzelnen in dieser Welt. Auch der ganz verlorene Mensch in den Slums von Manila. Herr, und danke schön, dass du uns, dass das uns verbindet. Und schenk uns, dass wir die Einsicht haben, dass wir nicht besser sind als andere Menschen, sondern dass unsere Unzulänglichkeit und unsere Not uns verbinden mit allen Menschen. Jesus, und ich bitte von Herzen, dass du uns wirklich zu Menschen machst, die können lieben. Und nicht nur fromm reden oder denken, sondern dass wir Menschen werden von der Tat, von das können umsetzen, was du in unser Herz gelegt hast. Dankeschön für alles, was du schon gemacht hast in dieser Kirche und was du noch machen wirst. Ich bitte dich von Herzen, dass du da deine Kraft und deine Sendung ausschüttest über jedem Einzelnen hier innen. Amen. Amen.